Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Entgegen etwaiger Ankündigungen findet sich unser Predigtext heute im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Erste Mose, Kapitel 3. Wir wollen das ganze Kapitel lesen. Aber uns dann vor allem auf den Vers 21 konzentrieren. Aber zunächst ab Vers 1, 1. Mose Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, also Gott: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihm Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Nochmal unser Predigtext, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gemeinde unseres Herrn, Jesus Christus, der Text, den wir eben gelesen haben, ist ein sehr bekannter Text, wahrscheinlich einer der bekanntesten überhaupt in der Heiligen Schrift. Und er schildert wohl den dunkelsten Moment in der Geschichte der Menschheit. Die schwärzeste Stunde, den Sündenfall. Wir lesen von der Verführung durch die Schlange. Wir lesen vom verbotenen Griff nach der Frucht. Und wir lesen von dem Fall. Wir lesen von den Konsequenzen, von den Strafen, die Gott verhängte. Und schließlich von der Vertreibung des Menschenpaares aus dem Garten Eden. Sünde und Urteil. Die Menschheit versinkt in absoluter Finsternis. Und doch scheint auch in dieser Finsternis das Licht der Barmherzigkeit Gottes. Denn auch dieses Kapitel, dieses finstere Kapitel, ist Teil des Evangeliums. Und vor allem unser Text, der Vers 21, der ist Evangelium. Der ist frohe Botschaft von der Erlösung gefallener Menschen. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch zieht sich ja eine Auseinandersetzung darüber, was es mit dieser Erlösung auf sich hat. Vor allem darüber, welche Rolle der Mensch bei dieser Erlösung spielt. Für viele kommt den Menschen hierbei eine tragende Rolle zu. Mal sind es seine guten Werke, die ihm einen Platz im Himmel sicher machen. Mal ist es eine Entscheidung für Jesus, von der alles abhängt. Oftmals wird es so gesehen, dass der Mensch zu seiner Erlösung entweder einen erheblichen Teil beiträgt oder zumindest den entscheidenden Schritt tun muss. Was glauben wir? Wir als evangelisch reformierte Gemeinde hierzu. Nach unserem Bekenntnis ist die Erlösung des Menschen von Anfang bis Ende ein Werk Gottes. Gottes Werk ist es. Gott ist der souveräne Herr über alle Dinge. Er lenkt alles nach seinem Wohlgefallen, gerade auch in Bezug auf die Erlösung gefallener Menschen. Und in unserem Predigtext wird diese Wahrheit besonders anschaulich gelehrt. Darum wollen wir uns heute mal anschauen, wie sich in dem, was sich unmittelbar nach dem Sündenfall abspielte, zum einen die menschliche Ohnmacht und zum anderen die göttliche Allmacht zum Ausdruck kommen. Die Fragestellung lautet, wie wird Sündenschuld bedeckt? Wie wird Sündenschuld bedeckt? Und wir wollen dazu drei Punkte genauer beleuchten. Zum ersten versuchen wir die Frage zu beantworten, warum musste der Mensch bekleidet werden? Welche Notwendigkeit bestand für die Kleider? Die zweite Frage, warum bekleidete Gott den Menschen gerade mit Fellen? Worin liegt die Bedeutung dieser Felle? Und zum Abschluss, welche Bedeutung hat dies alles für uns heute? Führen wir uns mal die Situation unmittelbar nach dem Sündenfall vor Augen. Adam und Eva standen vor Gott in ihrem selbstverschuldeten Elend. Gerade hatten sie sein Urteil gehört, es hallte noch in ihren Ohren. Wenige Augenblicke später sollten sie aus dem Garten Eden verbannt werden. Sie waren sich darüber im Klaren, dass sie sich von Gott entfremdet hatten. Dass sie nicht mehr in seiner Gemeinschaft standen, dass sie seine Gunst verloren hatten. Wie war ihnen da wohl zumute, als Gott sie durch sein Verhör und sein Urteil, also durch sein Wort, zu dieser Erkenntnis gebracht hatte? Denn sie kannten ja den vorherigen Zustand. Sie wussten, wie das war, im Garten zu leben, in der unmittelbaren Nähe Gottes, in einer Schöpfung, die Tag und Nacht die Ehre ihres Schöpfers besang und die den Menschen mit Freude untertan war, damit der Mensch mit der gleichen Freude seinem Gott untertan sein könne. Das kannten sie. In Kapitel 2, Vers 17, unmittelbar nach der Schöpfung, hatte der Herr Adam diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gezeigt. Und er hatte ihm geboten, nicht davon zu essen. Und die Ankündigung war, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und nun setzten sich Adam und Eva über dieses Verbot hinweg. Wir wollen heute nicht über die Motive sprechen, auch nicht über den Vorgang als solchen, sondern über die Folgen. Die Folgen dieses Ungehorsams. Denn was geschah? Wenn wir Gott beim Wort nehmen, dann hätten doch Adam und Eva zu Füßen des Baumes tot umfallen müssen. Oder nicht? Sie blieben aber doch am Leben. Sehen wir hier einen Widerspruch? Kündigt Gott etwas an, das nicht eintritt? Nein, keineswegs. Gottes Wort ist gewiss und wahrhaftig. Wenn Gott also gesagt hatte, dass der Mensch sterben würde, dann trat auch genau das ein. Der Mensch starb. Denn durch seinen Ungehorsam und seinen Fall hat er sich selbst von der Quelle seines Lebens abgeschnitten, nämlich von Gott selbst. Und wie sah der Tod aus, der den Menschen ereilte? Das ist zum einen der geistliche Tod zu nennen. In den Geist, in den Verstand des Menschen zog völlige Finsternis ein. Bisher hatte die Liebe zu Gott sein Leben bestimmt, der Dienst an Gott. Das war jetzt genau umgekehrt. Jetzt war da Hass. Seine Gedanken waren von der Sünde geprägt. Aber nicht nur sein Geist, auch sein Leib war vom Fall betroffen. Auch der Leib des Menschen verwandelte sich in ein Werkzeug der Sünde und wurde so zwangsläufig der Herrschaft des Todes unterworfen. Wenn wir heute von Sterben und von Tod sprechen, dann meinen wir ja im Allgemeinen das Ereignis am Ende unseres Daseins hier auf der Erde, also ein Zeitpunkt. Die biblische Sicht ist ein wenig anders. Der Tod ist unser ganzes Leben hindurch präsent. Er begleitet uns von Geburt an. Vom einfachen Schnupfen bis hin zum bösartigen Krebs. Von Naturkatastrophen bis hin zu Mord und Totschlag erinnert uns alles Leid daran, dass wir als Sünder von Geburt an dem Tod unterworfen sind. Übrigens spricht unsere Taufagenda an einer Stelle davon, dass dieses irdische Leben ein fortwährendes Sterben sei. Das nur am Rande. Wir dürfen also Gott durchaus glauben. Seine Ankündigung, dass Adam sterben würde, die wurde Wirklichkeit. Bittere Wirklichkeit. Und diese bittere Wirklichkeit blieb Adam und Eva nicht verborgen. Sie bemerkten es. Ihre Augen wurden aufgetan. So lesen wir. Die Schlange hatte ihnen ja versprochen, dass sie wie Gott sein werden. Dass sie Gutes und Böses erkennen würden. Großartige Aussichten, nicht wahr? Aber jetzt stellen wir uns das mal vor. Wie verdutzt, wie konsterniert müssen die beiden gewesen sein, als nun ihre Augen aufgetan wurden. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Eine wirklich eigenartige Entdeckung. Eigentlich keine neue Entdeckung. Wir wissen doch, dass das Menschenpaar auch vorher nackt war. Das hatte uns die Schrift, Kapitel 2, Vers 25, ausdrücklich vermeldet. Und dabei festgestellt, dass der Mensch und seine Frau sich dessen nicht schämten. Aber damals war ihr Leib ja noch heilig und sündlos. Damals lebten sie vor Gott in diesem Leib. Wirklich keinen Grund, sich zu schämen. Aber jetzt war alles anders. Jetzt sahen sie ihren gefallenen Leib. Ein Leib, der ein williges Werkzeug der Sünde geworden war. Sie nahmen die unmittelbaren Folgen des Falles an sich selbst wahr. Worin genau diese Veränderung bestand, das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Und die Bibel vermeldet uns auch nicht, worin sie standen hatte. Und folglich interessiert uns das auch überhaupt nicht. Es genügt uns zu wissen, dass sich Adam und Eva dieser neuen Nacktheit schämten und dass sie versuchten, sich voreinander zu bedecken. Und viel wichtiger noch, sie versuchten, ihre Nacktheit vor Gott zu verbergen. Und darum nahmen sie das erstbeste Material, das ihnen in die Hände kam, die Feigenblätter. Aber wie töricht das war, das merkten sie schon recht bald, als sie nämlich die Stimme des Herrn hörten, der sich näherte, und als sie sich daraufhin vor Angst ins Dickicht der Bäume flüchteten. Auch sinnlos eigentlich, als ob sie dort vor dem allwissenden Gott in Sicherheit wären. Aber trotzdem ist es doch erstaunlich, was hier vor sich ging. Die Menschen begriffen, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, dass sie Gott so wie sie waren nicht unter die Augen treten durften. Ich glaube nicht, dass es Sündenerkenntnis war. Denn aus dem Verhör, was dann folgt, wird ja deutlich, dass der Mensch keineswegs seine Sünde erkennt. Im Gegenteil. Adam schiebt alle Verantwortung von sich, beschuldigt sogar Gott selbst, dass er ja verantwortlich sei, denn er hat ihm ja die Frau gegeben. Und die Frau schiebt dann alles auf die Schlange. Nein, was Adam und Eva zu diesen Feigenblättern greifen ließ, das war wohl das gleiche dumpfe Gefühl, das auch heute noch viele Menschen befällt. Dass nämlich mit dieser Welt, vielleicht sogar mit einem selbst, irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dass man doch irgendetwas tun müsse. Und heute sind es dann nicht mehr die buchstäblichen Feigenblätter, sondern allerlei Programme und Ideologien und gute Gesinnungen, mit denen man versucht, den Übeln zu Leibe zu rücken. Und dabei vergisst man doch die eigentliche und einzige Ursache für alles Elend, nämlich die Sünde. Und darum müssen wir als Gemeinde auch dankbar sein, dass uns Gott unsere Sünde aufzeigt. Dass er uns Woche für Woche sein Gesetz vorhält. Das tun wir ja nicht, weil es eine schöne Tradition ist, sondern es dient einem wohlbestimmten Zweck. Nur wer seine Sünde wirklich erkennt, der kann sich nach der Erlösung sehnen. Darum können Ungläubige nicht begreifen, was wir an Christus finden, was uns zu Christus treibt. Das können sie nicht nachvollziehen, denn sie erkennen die Sünde nicht. Das Urteil der Heiligen Schrift aber ist eindeutig, dass der natürliche Mensch, wie wir es in Epheser 2, Vers 1 lesen, tot ist durch Übertretungen und Sünden. Und so ist durch Adams Fall der Tod und die Strafe Gottes über alle Menschen gekommen. Und jetzt könnte es niemand dem Herrn verdenken, wenn er die Menschheit einfach in ihrem Elend belassen würde. Er hat ja den Menschen gegenüber keine Verpflichtung. Der Mensch ist selbst durch seinen eigenen Willen gefallen. Gott könnte ihn, wenn er wollte, in diesem Elend liegen lassen. aber er tut es nicht. Und hier zeigt sich Gottes Barmherzigkeit. Es hat ihm gefallen, sich aus dieser ganzen gefallenen, verdorbenen, verlorenen Menschheit eine Auswahl zum Eigentum zu nehmen. Aber es ist doch so, ein Sünder kann in der Gemeinschaft Gottes nicht bestehen. Auch ein erwählter Sünder kann nicht in der Gemeinschaft Gottes bestehen. Das mussten auch Adam und Eva erfahren. Zum Zeichen dafür wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben. Denn dieser Garten war ja ein Sinnbild für die Gemeinschaft mit Gott. Hier war Gott mit ihnen gewandelt. Hier waren sie in seiner unmittelbaren Nähe. Aber das war vorbei. Zunächst musste nämlich für ihre Sünde bezahlt werden. Ihre Sündenschuld musste wirklich vollständig gesühnt und bedeckt werden. Und darum verstehen wir jetzt auch, warum der Mensch bekleidet werden musste. Nicht wahr? Das war ein Zeichen dafür, dass seine Sünde bedeckt werden musste. Aber jetzt können wir einwenden, der Mensch hatte sich doch gekleidet. Adam und Eva hatten Feigenblätter gepflückt. Sie hatten sich viel Mühe gemacht, sich Schürze anzufertigen. Wieso genügten diese Feigenblätter nicht? Ja, es war ja im Gegenteil sogar so, dass diese Feigenblätter, dieser Versuch, die Nacktheit vor Gott zu verbergen, eigentlich vom Herrn zum Ausgangspunkt seiner Anklage gemacht wurden. Und so dienten diese Schürze aus Feigenblättern am Ende nur dazu, die Menschen noch mehr zu entblößen. Ihr kennt ja sicherlich alte Bilder von Dampfloks oder von Ozeandampfern mit Kohleheizung. Vielleicht hat der ein oder andere auch Erfahrung aus dem Haushalt. Bei uns war es zumindest früher so. Wir hatten eine Kohleheizung im Keller. Und einmal im Jahr kam ein großer Lastwagen vom Brennstoffhandel und kippte einen Berg Kohlen vor die Tür. Und dann mussten sich alle mit Schaufeln und Körben und Schubkarren bewaffnen und diesen riesigen schwarzen Berg in den Keller befördern. Und es dauerte dann einen halben Tag und war sehr mühselig und am Ende sah man dann entsprechend aus, von Kopf bis Fuß, schwarz. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass jemand, der über und über mit Ruß besprutzt ist, Gesicht, Füße, Hände, alles schwarz. Wenn der nun versucht, mit seinen schwarzen Fingern die schwarzen Flecken aus dem Gesicht zu wischen, das kann doch nicht funktionieren. Das wäre doch absurd. Aber genau so haben es Adam und Eva versucht. Sie waren Menschen, die in Sünde gefallen waren. Die Sünde hatte die Herrschaft über sie. Sie konnten nur noch Sünde denken und reden und tun. Und als solche versuchten sie, ihre Sünde vor Gott zu bedecken. Das konnte einfach nicht funktionieren. Der Heidelberger Katechismus lehrt in Sonntag 5, Frage 13, völlig zu Recht: Können wir aber selbst für unsere Schuld bezahlen? Nein, sondern wir machen sogar die Schuld noch täglich größer. Das ist die Wahrheit. Die Feigenblätter haben nichts genützt. Sich im Wald zu verstecken, auch das hat nichts gebracht. So kann der Mensch vielleicht die sichtbaren Folgen seiner Sünde oberflächlich vertuschen. Vielleicht kann er sich selbst eine gewisse Zeit lang eine trügerische Ruhe verschaffen. Aber irgendwann ist es damit vorbei. Irgendwann fallen die Feigenblätter vor Gottes Auge ab. Und der Mensch steht in seiner ganzen Nacktheit, in der ganzen Nacktheit seiner Sünde vor Gott da. Geradezu ironisch ist es, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass am Tag des jüngsten Gerichts die Gottlosen zu ganz ähnlichen Mitteln greifen werden. Was lesen wir da? Kapitel 6, Vers 16. Wir sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Verbergt uns vor Gott. Wir können ihm nicht unter die Augen treten. Aber das wird ihm nicht helfen. Der gefallene Mensch kann seine Schuld nicht bedecken. Weder damals, noch heute, noch in Zukunft. Er kann es nicht. Gott selbst muss eingreifen. Und damit wären wir beim Vers 21 angelangt. Was lesen wir hier? Und Gott, der Herr, sprach zu Adam und seiner Frau: Macht euch Kleider aus Fell und bekleidet euch. Lesen wir das? Nein, das lesen wir nicht. Vielleicht lesen wir das. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und sprach zu ihnen: Bitte, bekleidet euch doch hiermit. Nein, auch das lesen wir nicht. Wir lesen nicht, dass Gott den Menschen anweist, sich diese Fellröcke zu beschaffen und sich zu bekleiden. Wir lesen auch nicht, dass Gott den Menschen diese Kleider übergibt und es dann den Menschen selbst überlässt, sie anzuziehen oder nicht. Nein, wir lesen, dass Gott selbst die Fellröcke anfertigt und dass er den Menschen damit bekleidet. Gott handelt hier. Und darum lehrt uns diese Stelle etwas sehr Wichtiges. Gott will Versöhnung bewirken. Er will dafür sorgen, dass die Sündenschuld wirklich bedeckt wird. Und Gott allein bestimmt, wie diese Versöhnung erfolgen soll. Denn was bedeuten nun diese Fälle? Wenn Gott nun derjenige sein muss, der handelt, warum benutzt er denn keine Feigenblätter? Warum wählt er das Fell eines Tieres? Das hat einen guten Grund. Denn damit zeigt er dem Menschen, dass, um die Sünde zu bedecken, ein lebendiges Opfer dargebracht werden muss. Das Tier musste sterben. Nun wissen wir natürlich, dass das Tieropfer nicht wirklich die Versöhnung bedeutete. Denn kein anderes Geschöpf kann oder muss für das bezahlen, was der Mensch verbrochen hat. Gott ist ein gerechter Gott, das wissen wir doch. Und er fordert, dass der Mensch selbst bezahlen muss. Aber welcher Mensch kann diese Strafe tragen? Wie kann von Bezahlung die Rede sein, wenn der Mensch Tag für Tag immer mehr Schulden anhäuft? Wie jemand, der immer neue Kredite aufnimmt, um die Zinsen der alten Kredite abzubezahlen. Die Tilgung würde nie ein Ende finden, in alle Ewigkeit nicht. Nein, um die Schuld zu sühnen, ist mehr nötig, viel mehr. Und das nicht in dem Sinne, dass etwas Zusätzliches nötig ist, sondern viel mehr im Sinne einer anderen, einer neuen Qualität. Schauen wir noch einmal auf den Heidelberger Katechismus. Frage 15. Was für einen Mittler und Erlöser müssen wir denn suchen? Und die Antwort: Einen solchen, der ein wahrer und gerechter Mensch ist und doch stärker als alle Geschöpfe, also auch wahrer Gott ist. Er muss ein wahrer und gerechter Mensch sein. Denn der Mensch selbst muss für die Sünde bezahlen, für seine Sünde. Und er muss wahrer Gott sein. Denn nur Gott selbst kann den Zorn Gottes tragen. Und dieser eine ist Jesus Christus. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. So heißt es in Römer 3, Vers 25. Keine Feigenblätter, keine Tiere, sondern Jesus Christus. Wahrer gerechter Mensch und wahrer Gott. Er ist das vollkommene Opfer, durch das die Sündenschuld bedeckt wird. Nun sollten wir heute nicht hochnäsig dastehen und den Kopf schütteln über Adam und sein törichtes Verhalten. und zu tun, als wenn wir ihm in irgendeiner Weise überlegen wären. Denn überlegen wir mal, wir sind doch Beteiligte. Wir selbst haben doch in Adam gesündigt. Wir haben es vorhin gelesen in Römer 5. An wie vielen Stellen war es erwähnt? Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir stehen genauso schuldig vor Gott, wie Adam einst vor Gott stand. Also sollten wir uns lieber dafür hüten, irgendetwas in uns zu suchen, was uns besser macht als Adam. Und wenn wir in diese Sünde fallen, und das tun wir nur allzu oft und gern, dann tun wir eigentlich das Gleiche wie Adam. Wir verachten das Wort Gottes, wir reden unsere Schuld klein, wir hängen uns Feigenblätter um und betrügen uns damit am Ende selbst. Wir wollen lieber auf das Urteil der Heiligen Schrift hören. Denn genauso wie der Herr damals Adam und Eva durch sein Wort zur Erkenntnis der Sünde, des Falles, der Trennung von Gott und der Unfähigkeit, sich aus eigener Kraft aus diesem Elend zu befreien, gebracht hat, genauso bringt er uns auch heute zu dieser Erkenntnis. Und wir heute haben genau wie sie damals einen Mittler nötig. Genauso wie für die Schuld Adams muss auch für unsere Schuld bezahlt werden. Auch unsere Schuld muss bedeckt werden. Um es in einem Wort zusammenzufassen, so wie Adam und Eva haben auch wir Christus nötig. Und zwar Christus allein. Ja, Adam und Eva, die hatten nur einen ganz vagen Blick auf diese Wahrheit. In Gottes Ratschluss, da waren Christus und sein Werk ja schon Wirklichkeit. Es war ja schon alles vorher geplant. Aber für den Menschen war das alles noch nicht greifbar. Wir wissen nicht, was sie von all dem wirklich begriffen haben. Was sie sahen, das war die Wirklichkeit des Fluchs, der über sie gekommen war und über die Schöpfung. Sie lebten da in ihrem Exil östlich von Eden. Sie sahen vielleicht noch den Garten, vielleicht sogar den Baum des Lebens, aber das war unerreichbar fern. Aber doch hatten sie eine Verheißung. Wir haben sie gelesen. In dem Kapitel im Vers 15. Die erste Verheißung, die Gott seinem Volk macht. Dort lesen wir, dass aus Evas Nachkommenschaft einer kommen sollte, der der Schlange den Kopf zertritt. Und dann haben wir unseren Vers 21. Adam und Eva erhielten die Kleider. Die Kleider aus Fell. Als Zeichen dafür, dass Gott es wirklich ernst meint. Dass er wirklich dafür sorgen wollte, dass ihre Schuld gesühnt wird. Und an beiden, an dem Wort der Verheißung und an den sichtbaren Zeichen, konnten die beiden sich festhalten. Und was ist nun mit uns? Wir sind doch viel reicher beschenkt. Der Herr zeigt uns doch diese Gnade viel reicher. Wir müssen nicht mehr auf irgendeine ferne Erfüllung hoffen, sondern wir dürfen zurückblicken. Zurückblicken auf Golgatha. Dort hat sich Jesus Christus dargebracht, als das einzige, als das wahrhaftige und genügsame Opfer, mit dem unsere Schuld vor Gott bedeckt werden konnte. In ihm, in Christus, ist die Verheißung des Nachkommens aus 1. Mose 3, Vers 15 erfüllt. Und in Jesus Christus ist auch das Zeichen der Fälle aus Vers 21 erfüllt. Denn sein Opfer hat unsere Sünde bedeckt und uns die Gerechtigkeit gebracht. Gott bleibt sich treu. In seiner Gerechtigkeit wie auch in seiner Barmherzigkeit. Derselbe Gott, der Adam strafte, der straft auch uns. Aber derselbe Gott, der Adam einst tröstete, der tröstet auch uns. Derselbe Gott, der Adam mit Fellen bekleidete, der bekleidet auch uns. Und zwar mit dem, das durch die Felle angedeutet wurde. Mit der Gerechtigkeit Jesu Christi selbst. Wir wollen auf noch eine Gemeinsamkeit schauen. Wir müssen uns das mal bildlich vorstellen. Als Adam vom Herrn in Felle gehüllt wurde, da war es ja so, als würde er selbst anstelle des Tieres dastehen. Des Tieres, das sein Leben für ihn lassen musste. Und wenn wir an das spätere Zeremonialgesetz in Israel denken, an die Opfervorschriften, dann wissen wir, dass es so war, wenn der Priester ein Opfertier schlachten sollte, dann legte er seine Hand auf das Tier. Und damit übertrug er seine Sünden und da er ja der Mittler des Volkes war, auch die Sünden des Volkes auf dieses Tier. Und dann wurde das Tier geschlachtet, sozusagen stellvertretend für das Volk gestraft. Es wurde also eine Verbindung hergestellt zwischen dem Stellvertreter und dem Vertretenen, zwischen dem Opfer und demjenigen, dem das Opfer zugutekommen sollte. Und so ist es auch heute. Auch wir werden an den gebunden, der für uns sein Leben gelassen hat. Gott selbst schenkt das Mittel dazu, nämlich den Glauben. Durch den Glauben werden wir, wie es im Katechismus Antwort 20 heißt, in Christus eingefügt. Oder ursprünglich heißt es sogar eingeleibt. Durch den Glauben werden wir als Glieder in den Leib Christi eingefügt. Und nur dann können wir bekennen, dass wir mit Christus am Kreuz gestorben sind. Aber mehr noch. Denn dann sind wir auch mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und dieses Zeichen, das hatte Adam nicht. Das hatte auch Israel nicht. Die Opfertiere wurden nicht wieder lebendig. Aber Christus ist lebendig geworden. Und durch den Glauben haben wir vollen Anteil an ihm und an seinem Erlösungswerk, an seinem Tod, an seiner Auferstehung, an seinem ewigen Leben und an seiner ewigen Herrschaft. Alles, was er erworben hat, das erwerben auch wir durch den Glauben. Was für eine große Gnade ist das. Und darum wollen wir Gott dafür danken. Wir wollen ihm danken für Christus und für den Glauben, der uns an Christus bindet. Und darum wollen wir auch aus diesem Glauben heraus leben. Und dazu gehört Tag für Tag aufs Neue der Aufruf, Christus zu ergreifen. An den Herrn Jesus Christus zu glauben. Denn dann empfangen wir von ihm die Kleider der Gerechtigkeit, die unsere Sündenschuld bedecken. Amen.